eine neue Folge Himmelklar, der katholische Podcast. Wir sprechen hier mit Menschen aus der katholischen Welt, die etwas zu sagen haben. Und heute zu Gast ist Bruder Helmut Rakowski. Er ist der Chef der Kapuziner in Deutschland, der Provinzial, und gerade erst im Amt bestätigt für weitere 3 Jahre. Bruder Helmut ist Kapuziner durch und durch, fasziniert vom Auftrag, für diejenigen da zu sein, die am Rand stehen. Er hat die Welt gesehen, ist Missionar, war lange im Vatikan und er weiß, die Kirche von früher, die gibt's nicht mehr.
Meine Großmutter hat auf die Frage, die ich einmal gestellt habe, warum sollen wir denn in die Kirche gehen, hat sie geantwortet, weil Sonntag ist. Also sie hat mir nicht gesagt, weil wir dort Christus begegnen, weil wir Mahl halten miteinander, weil wir einmal in der Woche uns um Gott oder um Jesus Christus versammeln, sondern nein, es ist eine Tradition. Die Kultur, unsere Tradition verlangt von uns, dass wir sonntags dahin gehen. Und dieses Verlangen ist mittlerweile weg. Gott sei Dank, sage ich, es ist ja eine Freiheit. Da müssen wir uns auch darüber freuen, dass Menschen frei wählen können, ob sie an Gott glauben wollen oder nicht. Und in dieser Richtung muss Kirche sich jetzt missionieren, bekehren, neu evangelisieren, damit wir für die Leute, die freiwillig kommen könnten, attraktiv werden.
Wie das geht, das erzählt er uns, Bruder Helmut Rakowski, hier bei uns im Himmelklar-Podcast. Ganz herzlich willkommen.
Ja, schön, dass wir hier uns zusammentreffen und ins Gespräch kommen.
Ich habe eben noch mal Ihre Selbstbeschreibung bei Instagram durchgelesen. Da steht so sehr schlicht, finde ich, und schön. Einfach nur Kapuziner. Dann nach 8 Jahren in Südmexiko ausgiebig die Welt bereist. 2003 bis 2017 Rom. Und jetzt von München aus unterwegs. Jetzt gerade erwische ich Sie allerdings nicht in München, sondern in Rom. Also unterwegs, das ist etwas, was Sie beschreibt, oder? Sie sind wirklich... Der Kölner würde sagen, ständig objück.
Ja, kann man aktuell so sehen. Gab auch Zeiten, wo ich wirklich 10 Jahre durch die Welt gereist bin in einer Aufgabe, die ich für den Orden übernommen hatte. Es gab aber auch Zeiten, wo ich 8 Jahre in Mexiko in einem Indiodorf Seelsorger war mit den anderen Mitbrüdern oder 4 Jahre, die ich wirklich auch vor Ort in Rom im Vatikan tätig war, wo ich tatsächlich etwas sesshaft war. Aber mittlerweile hat sich das auch wieder in Reisen, vor allem in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Österreich, hinentwickelt.
Das sind so diese 4 Länder, der deutschsprachige Raum, der Kapuziner, sagen Sie, glaube ich, dem Sie vorstehen, ne? Sie sind der Chef.
Genau, der Provinzial ist verantwortlich für die 150 Brüder in diesen 4 Ländern. Und in der Zeit, in der dieses Amt innehat, das ist zeitlich beschränkt, 3 Jahre, gerade wurde ich noch einmal wiedergewählt, aber nach 6 Jahren ist dann definitiv Schluss. In der Zeit bin ich quasi so der Vorsteher, ja genau.
Das ist schon relativ international. Jetzt aktuell sind Sie aber noch ein bisschen weiter weg als nur über die Landesgrenze. Sie sind gerade in Rom und zwar bei einem Treffen der jungen Kapuziner mit 120 Teilnehmern. Erzählen Sie mal, was genau passiert da gerade?
Ja, hier in Rom, wir haben ein großes Studienhaus in Rom, wo normalerweise im Semester Kapuziner aus aller Welt nach ihrem Theologiestudium weitere Spezialisierungen machen an den Universitäten in Rom. Und in diesem großen Haus treffen sich alle 2 Jahre dann in Rom die Brüder in Ausbildung. Also alle, die ihr Noviziat beendet haben, das ist die erste Ausbildungsstufe, die gesagt haben, ja, ich bleibe dabei, ich will diesen Weg weitergehen, aber die noch keine ewigen Gelübde abgelegt haben, die also immer noch in ihrer Grundausbildung sind. Und da gibt es jetzt aktuell dieses europäische Treffen und insgesamt sind 120 Teilnehmer dabei. Jetzt muss ich etwas korrigieren, 15 sind Ausbilder. Dann kommen aber trotzdem über 100 junge Menschen, die auf dem Weg sind, Kapuziner zu werden und die da schon ziemlich weit vorangeschritten sind.
Jetzt kann ich mir vorstellen, das ist doch für Sie wahnsinnig beflügelnd, oder? Da dabei zu sein. Ich habe gesehen, Sie waren heute zum Beispiel am Grab von Papst Franziskus alle zusammen. Sie haben da ein richtiges Programm, sind in Rom unterwegs. Was macht das mit Ihnen?
Ja, das sind natürlich schon die Momente, wo man auch merkt, ja, da ist noch etwas in Bewegung und ich glaube, wir sind als Kapuziner sogar im deutschsprachigen Raum, auch in Deutschland, recht zufrieden, dass wir durchaus noch Resonanz bekommen, dass Wir wissen, wir können noch etwas bewegen. Wir müssen auch umstrukturieren, wir müssen reduzieren. Das ist völlig klar. Allein schon aus ja, den Gründen, dass es immer weniger junge Menschen gibt. Ich meine, es gibt nicht genug Ärzte, es gibt nicht genug Lehrer, es gibt nicht genug Klempner.
Es ist der Fachkräftemangel, der auch bei den Kapuzinern
Ja,
zuschlägt.
natürlich, da sind wir Vorreiter, das haben wir schon vor 22 Jahren erlebt. Aber wir müssen damit umgehen, weil wir können das nicht ändern, weil einfach die Grundlage nicht da ist. Aber gleichzeitig gibt es doch Menschen, wir sind mit 4 Postulanten ins Jahr gestartet, einer ist mittlerweile weg, das heißt, wir haben 3 Postulanten in diesem Jahr.
Das ist das erste Jahr der Ausbildung, ne? Das
Das ist das
Postulat.
erste Heranschnuppern, wo man wirklich völlig ohne jeden Kompromiss daherkommt, wo man auch noch keine Kutte bekommt, wo man aber hineinlebt erst einmal. Und dieses Jahr des Postulats wird auch immer bedeutsamer vielleicht, weil ja immer weniger aus einem geprägten katholischen Umfeld kommen. Manche müssen einfach auch erst hineinwachsen in das, was vor 40, vor 30 Jahren noch ganz normal war in einer Familie oder in einer katholischen Familie.
Haben Sie da ein Beispiel, was das ist?
Ja, ich glaube, es ist der Umgang mit den Gebetszeiten, es ist die Heilige Messe, es sind diese ganzen praktischen Dinge oder überhaupt zu wissen, was ist Religion, was ist der Inhalt. Man würde sagen, Religionsunterricht gehört auch dazu.
Wenn Sie jetzt die jungen Männer da vor Ort erleben, was treibt Sie um? Was sind die Themen, über die Sie sprechen?
Das Thema ist gerade Sauerteig des Friedens zu sein. Man könnte auch sagen Baumeister des Friedens. Das ist das große Thema. Wir hatten heute auch einen Vortrag mit dem päpstlichen Prediger, der ja auch traditionell ein Kapuziner ist. Und ich komme gerade aus einer Sitzung, in der unter anderem ein Bruder aus dem Libanon berichtet hat, wie es so ist, wenn man unter Bombeneinschlägen leben muss. Und er hat erzählt, wie zum Beispiel nach einer Attacke auf Beirut und auf die Außenbezirke von Beirut über 1000 Muslime im Kloster Unterkunft gefunden haben, weil die Häuser zerstört waren. Und wie viel Angst gleichzeitig dann da war, dass jetzt die Angriffe auch auf das Kloster gehen könnte, weil man sagen würde, ja, dort sind Muslime untergebracht.
Ein großes Thema, wo einem auch direkt wieder Papst Franziskus ja, als Friedensbotschafter in den Sinn kommt. Sie waren heute am Grab von Papst Franziskus. Mit ihm verbinden Sie persönlich auch viel, oder?
Ich habe ja im Jahre 2013 begonnen, im Vatikan zu arbeiten. Ich habe mich nicht drum beworben. Das ist sowieso ein roter Faden, der sich durch mein Leben zieht. Es kamen meistens Anfragen. Könntest du nicht oder kannst du dir vorstellen, sei es Mexiko, sei es dann nachher Rom für den Orden, dann für den Vatikan, dann für die Journalistenschule in München. Und damals, als ich mich vorgestellt habe, war Papst Benedikt noch im Amt, der trat dann überraschend zurück und dann kam Franziskus. Und ja, ich bin tatsächlich die 4 Jahre, in denen ich dort gearbeitet habe, mit ihm gegangen. Und das war eine sehr bewegende Zeit, weil natürlich auch viele Aufbrüche kamen. Und ich muss sagen, es war auch eine Zeit, wo gerade mit Franziskus plötzlich man über Dinge reden konnte. Es war möglich, Themen anzusprechen, die vorher sozusagen als geklärt galten. Und das war schon bewegend. Manchmal hat vielleicht auch Franziskus zu viel Hoffnung geweckt, weil man dachte, oh, jetzt geht's ganz schnell, jetzt wird's kommen. Und auf der anderen Seite habe ich dann auch ganz hautnah gemerkt, wie ein Papst im Vatikan umgeben ist, auch von Kräften, die aus anderen Zeiten kommen. Ein System sucht ja auch immer Leute, die hineinpassen ins System. Und die meisten, als ich anfing, hatte man angestellt und gesucht noch vor Franziskus. Also insofern kann ich auch verstehen, dass manches eben viel mehr Zeit brauchte und nicht so sich entwickelt hat, weil auch nicht alle dasselbe denken wie wir zum Beispiel in Deutschland.
Wie fühlt sich Rom jetzt heute an? Die Ära Franziskus ist vergangen, möchte ich nicht sagen, denn es wirkt ja nach. Papst Leo ist jetzt aber auch einige Zeit lang schon im Amt. Wie fühlt sich Rom heute für Sie an?
Gut, ich bin jetzt nur kurz zu Besuch in Rom, wobei ich muss sagen, was ich ganz schön finde, ist, dass wir Interessanterweise einen weiteren Ordensmann haben als Papst. Das berührt mich sehr, weil es mich gerade ein wenig bestätigt. Ich glaube nicht, dass die Kardinäle wieder einen Ordensmann gesucht haben, aber sie haben jemanden Spezifisches gesucht für die Kirche heute, für die Aufgaben, die anstehen. Und den sie gefunden haben, der kommt aus einem Orden und ich bin der Meinung, dass unser Ordensleben gerade Menschen so prägt, dass sie in der Kirche handeln können, dass sie in der Kirche das geben, was sie heute braucht. Die Frage der Kommunikation, die Frage des Umgangs mit der Macht. Ich habe vorhin ja erzählt, wir sind auf Zeit gewählt und das macht schon etwas aus. Das habe ich auch im Vatikan erlebt. Es ist etwas anderes, ob ich ein Bischof bin, der für immer Bischof bleibt und eigentlich die Menschen, mit denen ich arbeite, sie werden in der Regel kaum mein Chef werden. Ne? Während ich als Ordensoberer damit rechnen muss, dass mein Gegenüber in 4 Jahren, in 5 Jahren, in 6 Jahren plötzlich mein Oberer wird und ich der Untergebene bin. Das verändert die Art des Miteinanders und ich glaube, genau das hat auch ein Leo vorbereitet für dieses Amt oder die Kardinäle haben genauso jemanden gesucht.
Ja, man hat das Gefühl, Ordensleute sind natürlich immer auch ein bisschen unabhängiger von Kirche, trauen sich vielleicht auch mehr mit ihrer Meinung rauszugehen. Würden Sie sagen, das gilt für Sie auch?
Ja, ich glaube schon, weil ich werde getragen von einer Gemeinschaft. Natürlich ist der Orden ein katholischer Orden. Natürlich ist das Ziel, die katholische Kirche mit zu gestalten und wir sind auch einem Papst gegenüber verpflichtet zum Gehorsam. Und gleichzeitig finde ich immer ein Plätzchen, wo ich auch noch leben kann, auch wenn ich mal mich vielleicht zu weit aus dem Fenster gelehnt habe. Also ich
Haben Sie
glaube,
sich schon mal zu weit aus dem Fenster gelehnt?
ich habe keine Angst, manche Dinge zu sagen. Und ich muss sagen, wir haben mittlerweile in der Kirche ein Klima, das hat sich, ich finde, in den letzten 13 Jahren auf jeden Fall geweitet, dass man Dinge sagen kann, dass auch ein Kardinal Marx über die Frage des Zölibats spricht und Kirchenleute mittlerweile aussprechen, zumindest was es an Zweifeln gibt. Und gleichzeitig tragen wir mit, dass es vielleicht noch nicht so weit ist, ja.
Gibt es da etwas, das Sie Papst Leo gerne mitgeben würden? Ein Thema, das Ihnen so besonders am Herzen liegt, wo Sie sagen, ja, da ist Weltkirche vielleicht bereit dafür?
Mein persönlicher Ansatz ist eigentlich nicht so sehr, dass Weltkirche unbedingt bereit sein muss, überall das Gleiche zu tun, diese Art der Katholizität halte ich fast für überholt, sondern ich würde mir wünschen, dass diese Weltkirche durchaus verschiedene Schwerpunkte setzen kann, je nach Land. Ich kann mir vorstellen, dass es in Afrika einfach ganz andere Bedürfnisse gibt, auch kultureller Art oder in Lateinamerika und dann wieder bei uns in Europa, in Deutschland, in den deutschsprachigen Ländern. Und da würde ich mir vom Papst wünschen, dass er die Vielfalt zulässt. Dass katholisch sein nicht heißt, alle müssen das Gleiche tun und auch zwangsweise das Gleiche tun, sondern dass man vielleicht tatsächlich sagt, ja, in diesem Bereich machen wir Dinge anders und wenn dann an anderen Orten es soweit ist, werden die vielleicht auch das machen und gleichzeitig lernt man umgekehrt von Afrika, von Asien. Ich glaube, wir können auch, ich sehe das ja, wenn ich mir Afrika anschaue oder auch Asien, wir halten die Bischöfe oder die Kirche dort eigentlich für sehr konservativ. Sie sind aber im sozialen Bereich, auch im Einsatz für Gerechtigkeit und Frieden, wahnsinnig engagiert. Die gehen in Konflikt mit manchen Regierungen. Da könnten wir uns vielleicht eine Scheibe abschneiden, aber wir schauen eher auf die Frage der Sexualmoral, wir schauen auf das Zölibat, auf die Frau. Alles Themen, die bei uns wichtig sind, aber in Afrika, wenn ich mir den Kongo angucke oder so, da sind es noch andere Themen, die vielleicht zunächst mal wichtiger sind. Und wenn der Papst uns helfen könnte, am Schluss hängt es ja alle an uns, dass wir die Dinge uns gegenseitig zugestehen, dann glaube ich, wäre schon ein großer Schritt gekommen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man, ich habe überhaupt kein Problem mit einer lateinischen Messe, aber wenn man dann behauptet, nur das ist das Richtige, dann wird es für mich fragwürdig. Und umgekehrt ist natürlich jemand, der die lateinische Form völlig ablehnen würde, genauso eng. Dahinter steckt in der Regel ja meistens eine ganze Theologie, ein Kirchenbild. Das ist noch viel komplizierter, aber das Gegeneinander oder das gegenseitige Zugestehen, das finde ich, ist ein großes Ziel für die Kirche.
Dafür muss man sich natürlich zuhören. Jetzt kommt mir gerade ein Bild in den Kopf vom Provinzkapitel. Das ist das Entscheidungsgremium Ihres Ordens, das Sie auch jetzt wiedergewählt hat, zum Beispiel. Da sitzen Sie im Plenum im Karree. Das ist mir irgendwie sofort aufgefallen, damit Sie sich alle ansehen, zuhören, besser verstehen können. Also das ist ja auch etwas, was man so vom Ordensleben kennt, dieses Miteinander.
Genau, ich glaube, das ist eine, also das Aufeinanderhören ist eine Voraussetzung. Und das, glaube ich, üben wir im Orden ein, weil im amerikanischen Englischen heißt es Stakeholder. Wir sind alle Mitbesitzer dieser Kirche, dieses Ordens. Und jeder hat das Recht, gehört zu werden. Am Schluss muss irgendeiner, wenn es keine eindeutige Meinung gibt, auch die Verantwortung übernehmen. Aber zunächst einmal werden die Dinge diskutiert und das gehört bei uns auf der Ebene der kleinen Gemeinschaften vor Ort genauso dazu wie auf der Provinzebene oder nachher auf der Weltebene.
War das etwas, was Sie schon gezogen hat, als Sie ein junger Mann waren, als Sie sich entschieden haben, dass das Ihr Weg sein soll? Oder was war es, was die Kapuziner hatten, wo Sie gesagt haben, ja, das ist meins, da gehöre ich hin?
Ich bin groß geworden in einer Kapuzinerpfarrei in Mainz. Das war die Pfarrei direkt am Bahnhof. Das war auch sozial. Mittlerweile hat sich das auch gentrifiziert, das Viertel. Damals war es nicht so elegant. Es war also keine ganz leichte Gegend. Und die Kapuziner haben dort Jugendarbeit gemacht, aber auch Sozialarbeit. Und das hat mich damals, also glaube ich, als junger Mann hat mich vor allem die Tätigkeit gelockt. Der Einsatz, dass man im Team gearbeitet hat, dass man sich den Bedürfnissen der Menschen vor Ort angenommen hat, dass man sich um Obdachlose gekümmert hat. Damals habe ich mit 16 Jahren zum ersten Mal mit Obdachlosen die Nacht verbracht, weil die Kapelle im Winter, die Kapelle wurde renoviert, stand aber noch frei, wurde quasi so zum Notlager, nachdem in einer Nacht ein Obdachloser erfroren war. Und das waren plötzlich so Erfahrungen, Dinge zu tun, die mir vorher unangenehm waren. Also ich hatte jetzt keine große Beziehung zu Obdachlosen, die ja eher etwas streng riechen können oder betrunken sind oder so etwas. Und plötzlich haben die Brüder mich dort hineingebracht und habe gemerkt dabei, dass ja, da etwas möglich ist.
Wenn Sie jetzt an Ihre eigene Ausbildung zurückdenken, also Sie sind dann in diesen Orden eingetreten, haben auch erstmal dieses, wie Sie es eben genannt haben, Schnupperjahr wahrscheinlich absolviert und dann die Ausbildung begonnen. Was sehen Sie, wenn Sie daran zurückdenken oder was für ein Gefühl gibt Ihnen diese Zeit? Was bleibt davon?
Ich glaube, die Ausbildung legt ja die Grundlagen dafür. Am Schluss merkt man, dass man immer wieder am Lernen ist, dass man immer wieder neu beginnen muss. Was mich am meisten vielleicht berührt hat, ist, dass ich mir meine Pläne gemacht habe, wie mein Ordensleben aussieht. Ich wollte ja interessanterweise während meinem Studium, ich habe Kurse an der Katholischen Journalistenschule gemacht, ich habe Praktika beim ZDF und bei der Zeitung in Münster gemacht und andere Dinge. Ich wollte in die Medien und plötzlich kommt jemand daher und sagt, du kannst du dir nicht vorstellen, auch nach Mexiko zu gehen, in die Mission, in ein Indiodorf in den Bergen im Süden Mexikos. Und dann habe ich erst gedacht, das kann ich gar nicht, ich kann keine Sprachen. Und dann war ich doch so fasziniert, dass mir jemand was zutraut. Und ich habe gesagt, ja, ich gehe 6 Jahre dahin. Geblieben bin ich dann 8 und mittlerweile spreche ich würde sagen, fast fließend 4 Sprachen, habe Dinge erfahren, gelernt, die ich mir früher nie zugetraut habe. Und das ist auch eine Erfahrung der Ausbildung im Orden und des Umgangs mit Menschen.
Was würden Sie sagen, welche Skills haben Sie da gelernt in Südmexiko, die Sie heute als Chef der Kapuziner noch anzapfen können?
Der Blick über die eigenen kulturellen Grenzen, das war, glaube ich, das Wichtigste für mich damals. Zu lernen, dass andere, die die Dinge auf ihre Weise machen, durchaus den richtigen Weg mir zeigen können oder einen weiteren Weg zeigen können. Das war, also für mich ist mittlerweile Internationalität nicht etwas, was mir Angst macht, sondern ich habe Menschen kennengelernt und es ist natürlich noch mal ganz spannend. Ich konnte mich damals erinnern, als Schuljunge in der Grundschule und später im Gymnasium musste ich noch in den 70er Jahren an einem Abbruchhaus vorbei, in dem sogenannte Gastarbeiter lebten. Die waren aus Spanien, kamen aus Andalusien. Viele von diesen Menschen konnten noch nicht mal lesen und schreiben. Die suchten ja den Lebensunterhalt für sich und ihre Familien. Und das war mein Bild von Spaniern. Und plötzlich komme ich in die Welt und sehe vor Ort auch die Menschen, die aus Mexiko jetzt in die USA ziehen, die arm sind, dass sie vor Ort mit einer ganz großen Würde leben, dass sie mit einer ganz großen sozialen Komponente dort sind, sich einbringen, ob in der Kirchengemeinde oder in der sozialen Gemeinde. Und man merkt plötzlich, dass die Menschen, die wir sehen, die oft ja, uns herausfordern auch, dass dahinter eine ganz große Kultur steckt, eine Tradition. Und das hat schon meinen ganzen Horizont und meinen Blick geweitet.
Ja, das öffnet den Blick ungemein. Das erinnert jetzt auch wieder so ein bisschen an die Geschichte von Papst Leo, der mit Peru da ja auch ja eine zweite Heimat eigentlich hat. Ist das für Sie auch so? Südmexiko, ist das zu Hause?
Es ist mittlerweile schon, wie viele Jahre jetzt zurück? Seit 99 bin ich schon wieder da, also 25 Jahre. Ich war jetzt auch in den letzten Jahren nicht mehr dort. Aber es ist etwas, was in mir geblieben ist, was mich geprägt hat. Und dann bin ich nachher in meiner Aufgabe als Verantwortlicher für die missionarischen Tätigkeiten der Kapuziner in aller Welt bin ich ja viel rumgekommen und habe immer wieder vor Ort Menschen getroffen, einheimische Menschen, die vor Ort leben, die sich einsetzen, die sich engagieren. Manchmal habe ich sie eben auch in ihrer Not erlebt, die eben auch gelindert werden will. Aber in der Regel sind wir Menschen mit einer ganz großen Würde begegnet und das prägt mein Bild auf alle, die anders sind als ich oder als wir in Deutschland.
Das ist auf jeden Fall ein Riesenthema, diese große Frage, wie schafft man Nähe zum Fremden? Das ist ja politisch auch ein Thema, was Deutschland einfach umtreibt. Haben Sie darauf eine Antwort? Gibt es darauf eine einfache Antwort oder einen Tipp? Wie schafft man das, Nähe zum Fremden aufzubauen?
Ja, ich glaube schon, dass es geht. Und auf der anderen Seite habe ich auch selber die Erfahrung gemacht, irgendwie bleibt man auch immer der Fremde. Ich habe mich ja auch als Fremder in Mexiko erlebt. Es gab dann die Momente, wo die Leute gesagt haben, ich sehe alles schön, gut, dass du hier bist. Wir haben dich gern, du machst das ordentlich, du behandelst uns gut. Schlimm genug, dass man sowas sagen musste, aber ja. Aber dann gab es Momente, wo es auch hieß, so, und das ist jetzt unser Thema, das geht dich nichts an. Darüber reden wir unter uns. Also ich glaube, das ist eine Erfahrung, die man auch akzeptieren muss. Jeder, der irgendwo hinauszieht, weiß, dass er auch immer ein Fremder bleiben wird. Spannend für mich auch die Erfahrung, wenn man dann zurückkommt in die eigene Heimat, ist man auch ein wenig fremder geworden, weil ich ja andere Ideen mitbringe und die Menschen zu Hause sagen, der ist aber komisch, wo kriegt das jetzt plötzlich her? Ne? Also das finde ich durchaus, wer hinausgeht, wer in die Welt geht, Menschen und andere Kulturen kennenlernt, der entdeckt viel, der findet viel, wird aber auch manchmal ein bisschen heimatlos, weil er entweder zu der neuen Kultur ganz dazu gehört und zu Hause sich auch etwas entfremdet hat.
Ist natürlich auch ein krasser Sprung. Von da ging es dann, ich weiß nicht, direkt über ein Jahrzehnt in den Vatikan, schloss sich
Nein,
das direkt an.
Von Mexiko aus ging es dann für mich erstmal zurück nach Deutschland. Ich hatte damals gesagt, ich möchte gerne Seelsorge in Deutschland machen. Das lag ein wenig daran, dass meine Eltern alt und krank waren. Und dann kam die Anfrage, würdest du nicht nach Rom kommen und dort für den Orden, das war zunächst einmal nur für den Orden, die missionarische Arbeit organisieren. Also Ausbildung von Missionaren, aber auch Finanzierung von Missionsprojekten. Und erst habe ich gesagt, nein, ich wollte nach Deutschland zurück. Und nach einem Jahr hat man mich nochmal gefragt. Und dann habe ich damals gesagt, ja, zweimal kann man nicht nein sagen. Und bin dann gegangen und muss sagen, es waren beeindruckende Jahre. Und ich habe mich damals geärgert, dass ich nicht gleich Ja gesagt hatte. Aber alles hat so seine Zeit und seine Momente. Und bin dann von Rom aus quasi durch alle Kontinente gereist. Und zwar nicht an Orte, die man im Reisebüro buchen kann, sondern wirklich da, wo die Missionsstationen sind, in den abgelegensten Winkeln.
Da ging es dann um die Förderung der Neuevangelisierung oder was war da genau Ihre
Das
Aufgabe?
war jetzt, sagen wir mal, die Frage der traditionellen Mission, wobei damals war schon die Frage, was ist denn jetzt die Missionare aus Europa, aus Nordamerika, die trocknen so langsam aus, die werden immer weniger. Dann kam der Gedanke, ja, wir haben mittlerweile ganz viel Nachwuchs in Indien, wir haben Nachwuchs in Indonesien, in Afrika. Da war dann meine Aufgabe, diese Mitbrüder in Ländern, die sich oft noch als Missionsland verstanden haben, zu motivieren, selber missionarisch tätig zu sein. Also, dass sie von Indien nach Afrika sind, von Indien. Indien ist so groß, das ist selbst im Land Missionsgebiet, wenn man in den Nordosten geht. Es ist ja nicht überall Kerala oder Tamil Nadu. Und das war dann eine Aufgabe. Dazu kam dann die Frage, wie bilden wir jetzt die Leute aus, die dorthin gehen? Weil manchmal wurden auch genau die Fehler gemacht, die man vor 100 Jahren schon gemacht hat, wenn man in eine fremde Kultur ging, dass man gesagt hat, ah, wir wissen, wie es geht, jetzt zeigen wir euch mal, wie es geht. Also dann hat man begonnen, Ausbildungsprogramme aufzubauen. Und natürlich, Mission ist immer auch eine Frage des Geldes. Erstens, wovon leben die Missionare? Dann auch merkt man ganz schnell, ja, es hat Bedürfnisse vor Ort, Schule, Bildung, Gesundheit. Und da ist es natürlich nicht ganz so einfach, wenn man aus Indien oder Afrika kommt, die Gelder einzusammeln. Das war dann ein wenig meine Aufgabe auch.
Würden Sie sagen, das ist Ihre Lebensaufgabe? Ist das Ihr Thema, für den Glauben begeistern?
Das ist mein Thema, aber mittlerweile den Glauben begeistern in der Kirche im Orden. Ich habe ja dann für die Neuevangelisierung gearbeitet. Das waren die 4 Jahre im Vatikan. Und ja, die Frage der Neuevangelisierung ist für mich schon eine Herausforderung, weil für viele Leute heißt das einfach, ah, endlich wieder zurück zu den Zeiten, als die Kirche voll war, als die Menschen vor den Beichtstühlen Schlange standen, als man noch den Katechismus auswendig kannte. Und ich bin ein wenig der Meinung, dass meine Großmutter hat auf die Frage, die ich einmal gestellt habe, warum sollen wir denn in die Kirche gehen, hat sie geantwortet, weil Sonntag ist. Also sie hat mir nicht gesagt, weil wir dort Christus begegnen, weil wir Mahl halten miteinander, weil wir einmal in der Woche uns um Gott oder um Jesus Christus versammeln, sondern nein, es ist eine Tradition. Die Kultur, unsere Tradition verlangt von uns, dass wir sonntags dahin gehen. Und dieses Verlangen ist mittlerweile weg. Gott sei Dank, sage ich, es ist ja eine Freiheit. Da müssen wir uns auch darüber freuen, dass Menschen frei wählen können, ob sie an Gott glauben wollen oder nicht. Und in dieser Richtung muss Kirche sich jetzt missionieren, bekehren, neu evangelisieren, damit wir für die Leute, die freiwillig kommen könnten, attraktiv werden. Und das fand ich ganz spannend, während Benedikt der 16., als er diesen Rat damals für die Neuevangelisierung gegründet hat, waren die Themen vor allem, die Menschen wissen nichts vom Glauben, wir müssen sie wieder lehren, dann kommen sie schon zurück in die Kirche. Die eucharistische Anbetung ist wichtig und die Beichte. Alles Punkte, die bedeutsam sind. Und Papst Franziskus hat das dann erweitert, indem er zum Beispiel diesem Rat die Aufgabe und die Verantwortung für die Wallfahrtsorte gegeben hat für das Pilgern. Und gerade das ist heute so ein Thema, wo viele Menschen eher gehen als sonntags zur Kirche. Das Pilgern, die Wallfahrtsorte. Dann hat Papst Franziskus den Welttag der Armen diesem Rat anvertraut. Und auch ein wichtiges Thema, das soziale Engagement, die Nähe zu den Armen, das auch bei uns offen sein für die Menschen, die Bedürfnisse haben, finanzieller, materieller Art. Und das dritte Thema, was dieser Rat bearbeitet hat, das fand ich ganz spannend, das war dieses außerordentliche Heilige Jahr der Barmherzigkeit, 2015 begonnen bis 2016. Das haben wir vorbereitet, das war eine ganz spannende Zeit. Und für mich bedeutet das, Papst Franziskus hat für die Neuevangelisierung dieses Wort Barmherzigkeit der Kirche mitgegeben. Und das, glaube ich, sind alles Themen, die zunächst einmal uns herausfordern. Ich glaube nicht, dass wir auf Dauer wieder zurückkommen zu einer Kirche, wo wir den Kölner Dom bei jeder Werktagsmesse füllen wollen und können. Aber wir werden, und da bin ich überzeugt, auch als Kapuziner, Inseln sein des Glaubens, die bereit sind anzubieten, die bereit sind, ihren eigenen Glauben zu teilen und Menschen, die danach fragen, Rede und Antwort zu stehen.
Und nach wie vor gibt es die Menschen, ja, es sind natürlich nicht mehr so viele, wie es damals waren, aber es gibt Menschen, die diese Insel des Glaubens suchen.
Ja, das sind jetzt nicht die großen Zahlen, aber es gab und gibt immer wieder junge Männer, die mit uns gehen und das tut sowohl den Brüdern gut als auch den Menschen.
Wenn man sich realistisch anguckt, die deutsche Kapuzinerprovinz hat rund 170 Brüder über diese vier Länder, Belgien, Deutschland, Niederlande, Österreich verteilt. In Deutschland sind es aktuell 75. Wie sieht der Kapuzinerorden in 20 Jahren aus?
Also wir müssen uns unbedingt jetzt auch noch einmal ganz klar Gedanken machen, und zwar nicht nur für Deutschland und deutschsprachig und niederländischer Bereich, sondern auch europäisch weit uns eine Landkarte vorzunehmen und sagen, an diesen Orten wollen wir bleiben. Und das werden wir auch tun mit internationaler Hilfe. Wir haben ja Brüder auch schon aus dem Ausland, die mit uns arbeiten. Also diese Internationalität, die gibt es ja jetzt schon seit vielen Jahren bei uns. Aber wir müssen uns noch einmal ganz klar werden, dass wir hier nicht einfach nur Löcher stopfen, um möglichst noch Häuser zu erhalten, sondern dass wir wirklich sagen, diese Orte, die sind es jetzt wert, die wollen wir pflegen. Und ich muss sagen, ich sehe im Zeitraum von 15 Jahren in Deutschland zwei Kapuzinerklöster. Viel mehr wird es nicht sein, aber die auch in Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg auch noch den Austausch ermöglichen unter den Brüdern, weil tatsächlich es gehört dazu bei uns, dass man nicht immer an einem selben Ort bleibt. Das wird natürlich schwieriger, je weniger Häuser man hat, aber da werden wir uns beschäftigen müssen. Zwei Häuser, das halte ich für gut machbar. Und da gibt es so für mich zwei Punkte. Entweder sind es die Orte, die wirklich so Orte sind im Stadtzentrum, wo Menschen leicht hinkommen. Wir haben zum Beispiel in Frankfurt in Liebfrauen direkt an der Zeil das Kloster. Das ist absolut gut angebunden, direkt neben einer der meist besuchtesten Einkaufsstraßen Deutschlands, wo täglich mehrere Gottesdienste sind, wo Gesprächsangebote sind, Beichte, ewige Anbetung quasi stattfindet und gleichzeitig eine Armenküche Menschen versorgt. Das ist so ein Ort. Und das andere, was vielleicht eine Zukunft hat, sind besondere Orte, wo Menschen von weit her kommen. Könnte mir jetzt Altötting vorstellen als ein Wallfahrtsort. In Holland haben wir gerade ein Kloster neu aufgemacht, das an so einem solchen Pilgerweg liegt, wo ganz viele Leute, die auch säkularisiert sind, diesen Weg gehen und in der Schönheit der Natur plötzlich diesem Kloster begegnen und dann sagen, oh, lass uns mal hineinschauen. Und dann muss die Tür offen stehen, dann müssen da Brüder da sein, die bereit sind, ins Gespräch zu kommen. Das werden auf Dauer so die Orte sein, wo man Kapuziner antreffen kann.
Das heißt, in München wäre niemand mehr. Schmerzt Sie das nicht?
Natürlich schmerzt mich jeder Ort, weil jeder Ort mit Menschen verbunden ist, weil jeder Ort mit einer Geschichte verbunden ist. In München sind wir im Schlachthofviertel. Da sind die Kapuziner damals hingegangen, weil es eine der ärmsten Ecken war. Aber mittlerweile ist es eine der teuersten von München. Da kann man sich jetzt wieder fragen, schön die Tradition aufrechtzuerhalten. Und natürlich mögen wir die Menschen und sie haben es alle verdient, die noch kommen und die da sind. Und wir werden das tun, solange es geht. Aber ja, es ist einfach realistisch anzuschauen. Wenn natürlich uns die Gemeinde in München fünf neue Novizen schickt, dann überlegen wir uns München nochmal.
Alles ist möglich.
Alles ist möglich, jawohl.
Unsere Abschlussfrage im Himmelklar Podcast, die lautet traditionell: Was gibt Ihnen ganz persönlich Hoffnung?
Es ist das, was ich schon mal gesagt habe, die Freiheit, in der wir leben. Wir sind frei. Im Neuen Testament heißt es an einer Stelle zur Freiheit befreit. Und das macht mir eigentlich Hoffnung. Es ist, ja, wir werden nicht unterdrückt, sondern alles, was geschieht, geschieht in ganz großer Freiheit. Und ich sehe auch, dass Menschen sagen, ja, wir möchten in Freiheit mit euch kommen, wir möchten in Freiheit dieses Leben gehen. Und entsprechend machen wir ein Angebot. Und das ist gut so.
Ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Das war's für heute, Bruder Helmut Rakowski, Provinzial der deutschen Kapuziner. Ihr findet uns mit ganz vielen anderen Folgen bei himmelklar.de, bei katholisch.de und domradio.de und außerdem überall da, wo man Podcasts bekommen kann. Ich sage Dankeschön fürs Dabeisein. Mein Name ist Verena Tröster. Macht's gut.